Willkommen bei Autorinnen im Porträt, dem Literaturpodcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Autorinnen im Porträt. Wir heißen euch ganz herzlich willkommen zu unserer, zweiten Frühlingsfolge, kann man sagen, denn genau die erste war ja die zur Buchmesse. Wir haben uns jetzt auch davon so erholt. Also es war natürlich eine positive Erholung, aber danach hat man ja doch immer so eine buchhafte Erschöpfung, sage ich mal, oder Sarah?
Total. Also es ist overwhelming, ne? So Eindrücke von allen Sinnen, von allen Seiten, mehrere Tage lang, und man selber ist auch ganz hyped und aufgeregt. Und genau, da ist das dann so eine Anspannung hinterher, die abfällt. Aber ja, ich vermisse es auch schon ein bisschen, und es war wieder sehr schön dieses Jahr auf jeden Fall. Das sind für mich immer die höchsten Feiertage des Jahres. Ich freue mich schon auf nächstes Mal.
Das Jahr geht ja immer sehr schnell vorbei, und wir hatten in der Buchmessefolge die Lisanne Soburg bei uns, ja auch für den Seraph Award nominiert war, und haben ja in dem Rahmen auch ein kleines Gewinnspiel gemacht, und da habt ihr euch auch alle fleißig beteiligt. Vielen, vielen Dank an der Stelle nochmal, und wir beglückwünschen da an der Stelle nochmal die Gewinnerin, hoffen, dass du natürlich ganz viel Spaß mit dem Buch hast. Lass es uns doch gerne wissen, wenn du es gelesen hast, wie es dir gefallen hat. Das würde uns sehr interessieren. Und an der Stelle danken wir euch auch nochmal für das Folgen auf Instagram, auf unseren Social-Media-Kanälen, wenn ihr uns Nachrichten schreibt oder auch eine Bewertung bei Spotify dalasst. Das unterstützt uns sehr. Und macht das doch gerne weiterhin. Da freuen wir uns auch sehr, wenn ihr uns da einfach ein Like da lasst oder uns folgt. Und ja, immer mit viel Content im Rahmen von Literatur von Frauen versorgt werdet. Und schreibt uns da auch gerne, wenn ihr zum Beispiel Anregungen oder Wünsche habt. Da sind wir immer sehr offen und versuchen auch immer so schnell wie möglich auf eure Nachrichten zu antworten. Und ja, jetzt freue ich mich aber auch ein bisschen darauf, dass wir so ein bisschen wieder genau in unseren normalen Rhythmus zurückfinden. Das heißt, Sarah ist diesmal an der Stelle und wird uns eine Autorin vorstellen. Ich muss sagen, ich habe mich sehr in das Buch von ihr, was ich mir ausgesucht habe, sehr gut reinlesen können. Das war eine sehr schöne Lektüre, so nach der Buchmesse, wo man sich so richtig schön reinfallen lassen konnte, die sehr eindringlich war. Also vielen Dank an der Stelle schon mal vorab. Und jetzt bin ich natürlich sehr gespannt, was du uns zu dieser Autorin erzählen wirst, wen wir dann da heute vor uns haben.
Ja, ich freue mich auch schon total, bin auch ein bisschen aufgeregt. Wir sind jetzt nach längerer Zeit wieder zurück in der Spur, wie du schon gesagt hast. Es wird Zeit. Ich freue mich total drauf und habe mir heute gegen die Sonntagsträgheit gerade auch nochmal einen Kaffee reingezogen, um jetzt wieder ein bisschen redseliger zu werden. Und mir ist aufgefallen in der Vorbereitung, also erstmal super, dass du die Autorin auch gern gelesen hast. Ich bin sehr gespannt. Wir haben wieder unterschiedliche Bücher gelesen. Bin gespannt, was du über das Buch, das du gelesen hast, zu erzählen hast. Und ich habe auch dann noch zwei andere in petto. Und die Autorin, die ich heute vorstelle, hat etwas gemeinsam mit Ingeborg Bachmann, Elfriede Jelinek und Marlene Haushofer, die wir alle hier schon vorgestellt haben. Und zwar, jetzt fällt sicherlich bei einigen auch schon der Groschen, sie ist die vierte Autorin aus Österreich, die wir hier im Podcast vorstellen. Wenn ich nicht noch eine vergessen habe. Uns gibt es ja jetzt schon einige Zeit, aber ich glaube, sie ist die vierte Autorin aus Österreich, die ich heute hier vorstellen darf im Podcast. Und zwar handelt es sich um, Trommelwirbel, Mareike Fallwickel, die sicherlich allen ein Begriff ist, die viel auf Instagram, Bookstagram unterwegs sind. Sie ist 1983 geboren in Österreich, lebt im Salzburger Land mit zwei Kindern, also ihren zwei Kindern, nicht irgendwelchen Kindern. Das klang jetzt ein bisschen komisch. Und sie setzt sich online wie offline für Literaturvermittlung ein, mit Fokus auf weiblichen und diversen Erzählstimmen. Das erstmal so zum Rahmen, also ein kleiner Einblick, was uns hier erwartet, wenn wir uns mit der Literatur von Mareike Fallwickel auseinandersetzen. Sehr aktuell, sehr zeitgemäß, auch sehr nah an der Gen Z sogar schon dran. Also da sind wir jetzt ja doch schon so ein bisschen weg, Marianne und ich. Da müssen wir uns nichts vormachen. Das war für mich zum Beispiel auch ganz spannend, dass sie da auch wirklich total dran ist an aktuellen Themen. Und ja, wir haben das Glück, dass wir auch eine Homepage haben von der Autorin, da sie, ja, wie gesagt, eine aktuelle Autorin ist. Und da kann man natürlich auch erstmal aus erster Hand aus der Quelle hören, was sie so selbst über sich sagt, was ihr Schreiben so ausmacht.
Ich glaube, wir hatten aber noch eine Autorin, Sarah.
Ja, sag mal.
War das nicht Lilly Grün?
Du hast recht, Lilly Grün. Krass, die habe sogar ich auch vorgestellt und die schätze ich sehr, aber die ist mir durchgerutscht. Du hast total recht. Ich habe noch gedacht, gab es nicht noch eine? Aber genau, Lilly Grün. Ja, vielen Dank für die Ergänzung. Genau.
Ja,
Lilly Grün kann man nicht oft genug sagen. Auch große Empfehlung. Genau, cool, stimmt. Lilly Grün war auch noch dabei. Was schreibt Mareike Fallwickel denn über sich und ihr Schreiben auf der Homepage? Das fand ich total treffend und gut zusammengefasst. Sie fängt an mit einem Zitat, was in der Zeitschrift Madame im Mai 2020 über sie gesagt wurde. Und zwar, Mareike Fallwickel ist eine Meisterin der sehr österreichischen Kunst, die Dinge des Lebens mit Witz, Scharfsicht und genüsslicher Boshaftigkeit zu sezieren. Und sie sagt selbst über dieses Zitat, was für eine schöne Charakterisierung. Sie bringt auf den Punkt, was ich in meinen Romanen tun möchte. Einen entlarvenden Blick auf unsere Gesellschaft werfen, ohne je den Sinn für Humor zu verlieren. Und ich finde, das ist ja auf jeden Fall auch in den Büchern gelungen, wenn das so ihr Ziel ist. Also da habe ich auf jeden Fall die Bücher gleich wiedererkannt und musste auch so ein bisschen schmunzeln. Also dieses Boshafte, dieses Zynische kommt auf jeden Fall auch immer gut raus in ihren Büchern und fand ich super, dass sie sich hier mit der Charakterisierung gut identifizieren konnte. Sie hat 14 Jahre lang als Texterin und Lektorin gearbeitet und ist heute aber freie Autorin und schreibt weiterhin für Magazine, Zeitschriften und Zeitungen, Essays und literarische Kurzgeschichten. Also ja, sie ist in vielen Feldern aktiv, kann man hier sagen, ne? Genau. Literaturvermittlung ist auf jeden Fall auch noch ein Ding. Also sie gibt Workshops auch und verschiedene Seminare oder Kurse im kreativen Schreiben. Das ist ja auch wichtig, die Freude an Literatur zu vermitteln in ihrem beruflichen Alltag. Im Fokus dabei, Zitat nochmal von der Website, feministische, queere und diverse Themen. Denn, so sagt Mareike Fallwickel, ich bin überzeugt, dass die Zeit reif ist für bisher ungehörte Stimmen. Gemeinsam sind wir laut. Das fand ich nochmal ganz toll. Also dieses Gemeinsame, das ist ja auch immer ein Thema, was in ihren Romanen eine ganz große Rolle einnimmt. Solidarität untereinander, Gemeinsamkeiten, das ist hier total wichtig. Also weniger Anti, mehr Zusammenhalt. Das ist auch sowas, was bei mir hängen geblieben ist aus den Romanen. Deshalb fand ich das nochmal schön, dass sie das so zusammenfasst. Seit 2009 betreibt sie einen Literaturblog, der nennt sich Bücherwurmloch, ist auch unter der gleichnamigen Webseite gut zu finden. Wirkt nicht so ganz aktuell, also ich glaube, aktiver ist sie auf Instagram tatsächlich unter The Zuckergoschal, auch ein sehr witziger Name. Also sie beschreibt auch, wie sich der Name zusammensetzt von Goschen Mund, Goschal kleiner Mund oder eben österreichisch Goschert bedeutet frech, aber mit Zucker, Zuckergoschal, also einem charmanten Augenzwinkern, sagt sie hier selbst. Also so beschreibt sie ihren Account und ja, auch das würde ich jetzt bestätigen. Ist auf jeden Fall witzig und cool, ihr hier zu folgen. Informativ, aber auch, ja, eben mit einem charmanten Augenzwinkern. Das, ja, fasst das ganz gut zusammen. Sie stellt auf ihrem Literaturblog Bücherwurmloch und auch auf Instagram Bücher von weiblichen, nicht-binären und Trans-Schreibenden vor. Also es geht nicht um ihre eigene Literatur hier vorrangig, sondern sie stellt eben Bücher vor. Es gibt dort Buchrezensionen zu lesen. Liest sich tatsächlich ganz interessant und lohnt sich auf jeden Fall, sich hier die ein oder andere Empfehlung zu holen von ihr. Dann komme ich jetzt auch schon zu ihren Büchern. Die Veröffentlichungsliste besteht hauptsächlich aus Romanen. Ich habe hier zuerst geguckt auf der Rowohlt Autorinnen-Webseite über Mareike Fallwickel. Und da fängt das Ganze an. Die Liste fängt an mit dem Debütroman 2018 mit dem Namen Dunkelgrün fast schwarz. Ich freue mich drauf, darüber was von dir zu hören, Marianne, später. Und ich habe aber bei einer kleinen weiteren Recherche gemerkt, dass das nur der Rowohlt-Debütroman war, da sie vorher 2012 schon einen anderen Roman veröffentlicht hat, auf Touren im Schwarzkopf und Schwarzkopf Verlag, ein Roman aus einer erotischen Romanserie. So hatte ich das hier gelesen und das ist eigentlich der Debütroman, der hier 2012 schon erschienen ist. Das soll ja auf keinen Fall unterschlagen werden. 2019 direkt folgte Das Licht ist hier viel heller und Die Wut, die bleibt, auch schon im Jahr 2022. Also sind hier recht geringe Abstände zwischen den Romanen Und das kann man, glaube ich, sagen, war so der große Durchbruch für sie. Also das war ein großer Erfolg bei Presse und Publikum, kam bei den Salzburger Festspielen auf die Bühne und wird aktuell sogar auch fürs Kino verfilmt. Die Wut, die bleibt, das habe ich gelesen und dazu komme ich später nochmal, genauso wie zu ihrem Roman Und alle so still. Der ist der neueste von 2024. Der war auch in den Top 10 der Spiegel-Bestsellerliste und ist auch schon an verschiedenen Theatern auf die Bühne gebracht worden oder ist sogar noch zu sehen. Also man merkt, es ist aktuell relevant, was Mareike Fallwickel schreibt. Es ist aktuelles Zeitgeschehen und da ist es natürlich toll zu sehen, dass damit viel gemacht wird, dass das viel nach außen getragen wird. Und mich hat das auch so ein bisschen gewundert, dass sie hier noch nicht groß die renommierten Literaturpreise abgeräumt hat. Sie war auf diversen Shortlists und Longlists, aber ja, als Rowohlt-Autorin mit diesen Themen und diesen wirklich krassen Romanen, die einfach bleiben und die Einfluss haben und Wirkung haben, habe ich das so ein bisschen vermisst an Preisen. Ich denke, da wird sicherlich noch einiges kommen, bleibt auf jeden Fall zu hoffen. Also wäre absolut verdient und absolut nötig, wie ich finde. 2025, auch nochmal ein krasses Jahr für sie, sehr veröffentlichungsreich. Da kam das Sachbuch Liebe Jorinde oder warum wir einen neuen Feminismus des Miteinanders brauchen auf den Markt. Das ist im Kiona Verlag erschienen. Auch hier zeigt sich im Titel schon, ne, einen neuen Feminismus des Miteinanders, wo hier auch der Fokus liegt, ne, in einer sachlichen Betrachtung. Das Miteinander ist hier wieder Thema. Das werde ich auf jeden Fall auch nochmal mir zu Gemüte führen, habe ich jetzt als Podcast-Vorbereitung aber erstmal ausgespart. Interessant auch, 2025 erschien das Penismuseum, eine Kurzgeschichtensammlung, die sie mit Eva Reisinger zusammen rausgebracht hat und auch Illustration enthält. Also es wurde illustriert, habe ich bis jetzt auch noch keinen Blick reingeworfen. Aber die Auszüge und die Besprechungen wirkten auf jeden Fall total spannend und interessant. Und auch hier ist natürlich wieder mit jeder Menge Humor zu rechnen. Und etwas super Tolles, bevor ich gleich an dich übergebe, Marianne. Ich habe hier einen ganz gute Überleitung zu dir gefunden, denn auf der Rowohlt Verlagsseite wird schon der nächste Roman Haltet euch fest angekündigt. Also Haltet euch fest heißt der Roman. Und wir halten uns fest und freuen uns drauf. Der wurde für den 6. Oktober angekündigt. Da ist das offizielle Erscheinungsdatum. Und Mareike Fallwickel startet auch wieder eine Lesetour für den neuen Roman und wird auch in Leipzig sein und daraus lesen. Und je nachdem, wie dir jetzt dein Buch gefallen hat, das wirst du uns gleich erzählen, würde ich mir gerne zusammen mit dir überlegen, ob wir das irgendwie einrichten können, zur Lesung zu gehen und Mareike Fallwickel mal live zu treffen.
Ja, das klingt doch nach einem Plan. Also cool, dass du das rausgefunden hast. Klar, wenn wir das irgendwie zeitlich, hast du denn schon ein Datum? Weißt du, wann sie da ist?
Ich habe geguckt. Also ich glaube, es war irgendwann im November. Ich habe es tatsächlich jetzt nicht mehr konkret auf dem Schirm. Hätte ich mir mal notieren können. Aber da sage ich dir nochmal Bescheid, ja.
Nee, das reicht ja erstmal grob, weil, also wenn es jetzt irgendwie nächste Woche gewesen wäre, gut, dann hätten wir gucken müssen. So, aber
nee. Also nach Erscheinungstermin tatsächlich des Romans, also dann eher so Herbst, Winter, genau, ja.
Ja, genau. Also das denke ich, wenn wir das jetzt schon wissen, dann klingt das auf jeden Fall nach einem Plan. Und klar, das würde ich auf jeden Fall gerne wahrnehmen, weil ich habe es ja vorhin auch schon angerissen, dass mich der Roman auf jeden Fall gekriegt hat. Und wir haben ja vor der Aufnahme auch schon gesagt, dass wir hier wieder fröhlich den Büchertausch veranstalten werden und uns gegenseitig die Bücher ausleihen werden, weil wir hier eine Autorin vor uns haben, die ja es weiß, die Leute in ihren Bann zu ziehen. Und ich fand das schön, was du vorhin gesagt hast mit dieser Beschreibung über sie. Das trifft auch auf diesen Roman sehr exzellent zu. Dieses Freche, dieses Rotzige, dieses, ja, manchmal auch so ein bisschen, was heißt ein bisschen? Also in dem Buch geht es schon auch um sadistische Züge einer bestimmten Person, die sie auslebt, was man teilweise dieser zuschreiben kann und die teilweise auch sehr heftig sind. Und ich musste tatsächlich jetzt auch kurz überlegen, wo du das mit dem Humor angesprochen hast, dass sie da auch so einen unterschwelligen Humor reinbringt. Und gerade wo du es nochmal gesagt hast, das stimmt auf jeden Fall auch. Sie hat auf jeden Fall Charaktere drin, die sowas Rotziges haben und auf der anderen Seite aber auch wieder eine sehr verletzliche Seite. Und ich habe das jetzt verstanden als Überleitung zu dem Roman, zu dem ich jetzt was sagen soll.
Voll gerne. Ich würde von dir gerne mal hören, worum geht's denn und genau. Wie fandst du das Buch so?
Wir haben, wie du schon so schön gesagt hast, hier so ein bisschen ihr Debüt vor uns. Ich habe das auch auf der einen Seite als Debüt gefunden, dann aber auch im Kontext, dass es eigentlich der zweite Roman ist, ne, weil der andere, der auf Touren war. Und worum geht's? Das Buch heißt Dunkelgrün, fast schwarz. Und es geht hier um eine Freundschaft, um eine Dreiecksbeziehung zwischen den ProtagonistInnen Moritz, Raphael und Johanna. Wobei Moritz, sage ich mal, schon die Person ist, um die es im eigentlichen Sinne geht, beziehungsweise aus deren Sicht die ganze Geschichte geschrieben ist und auf die sich auch immer wieder bezogen wird. Wir haben es hier mit verschiedenen Zeitebenen zu tun, weil was ich auch sehr interessant fand, ist, wir haben die Sicht von Moritz, aus der geschrieben wird. Dann haben wir einmal die Sicht von Johanna, aus der geschrieben wird. Und wir haben die Sicht von Moritz' Mutter, der Marie. Da ist natürlich spannend, okay, wo ist denn jetzt hier der Raphael? So, den hat sie sich ausgespart. Den lernen wir praktisch einfach durch die Sicht der anderen kennen. Und das fand ich einen sehr krassen Move so, weil da habe ich überlegt, okay, warum ist das so? Und man hat sehr viel, worüber man nachdenken kann, wenn man dieses Buch liest. Es geht darum, dass wir, wie gesagt, diese Dreiecksbeziehung vor uns haben. Am Anfang haben wir ein Duo, denn Raphael und Moritz lernen sich schon im Kindesalter kennen. Da befinden wir uns Anfang der 80er Jahre. Und dieses Kennenlernen wird eben aus der Sicht von Marie beschrieben. Und die Mutter ist diejenige auch, die als einzige in der Ich-Person dargestellt wird. Das sind auch immer so Fragen, die ich mir dann stelle. Warum hat sie sich dafür entschieden, das so eindringlich zu schildern, die Sicht der Mutter? Und das wird tatsächlich auch erst gegen Ende des Buches sehr klar. Dieses umfasst fast 500 Seiten. Also wir haben hier schon ein bisschen was vor uns, wenn wir uns der Geschichte widmen möchten. Also genau, ganz konkret sind es hier in meiner Ausgabe 475 Seiten. Ich habe eine Ausgabe von Penguin vor mir. Und genau, wir haben auch verschiedene Zeitsprünge drin. Also wie eben erwähnt, lernen die beiden sich im Kleinkindalter kennen, also wirklich mit 3 oder 4 Jahren war das. Und wir verfolgen praktisch die Geschichte mit. Einmal dann Anfang der 2000er, wobei praktisch, wenn die Marie erzählt, sich da auch innerhalb nochmal Zeitsprünge bewegen. Also wir erleben das einmal, wird sie geschildert aus der Sicht Anfang der 80er, dann Ende der 80er und dann bis Mitte der 90er hinein. Und dann kommen wir aber auch auf die Sicht von Johanna und Moritz, von denen wir einmal die Sicht in den 2000ern, Anfang der 2000er erleben, wo sie praktisch, oder Ende der 90er, wo sie praktisch jugendlich sind. Und dann auch nochmal im Jahr 2007 und 2017. 2017 sind alle dann so Mitte 30. Und da geht die Geschichte tatsächlich auch los. Also es geht mit Moritz los und dann haben wir Marie und dann, wie gesagt, immer so im Wechsel. Johanna kommt erst so gegen Mitte des Buches dazu und es wird immer mehr geschildert, wie diese drei Personen zusammenhängen. Dreh- und Angelpunkt dieser drei Personen ist tatsächlich, also ich sage immer drei Personen, weil es um diese Freundschaft geht und die Marie steht da so ein bisschen mit dem Blick von außen, die praktisch meiner Meinung nach als Figur dazu dient, diese Freundschaft näher zu erläutern und einfach klar zu machen, warum die drei so sind, wie sie sind. Also vor allem Moritz, was ja der Sohn ist, und Raphael. Und Raphael ist der, um den sich eigentlich alles dreht, dessen Sicht wir aber praktisch nicht kennenlernen, sondern immer nur die Sicht der anderen drauf haben. Und dieser zeigt teilweise sehr aggressive Züge. Wir verstehen praktisch auch erst gegen Ende des Buches, warum er so ist, wie er ist. Er ist halt sehr charismatisch, er sieht sehr gut aus und versteht es einfach, die Leute um den Finger zu wickeln. Und das macht er auch mit Moritz und Johanna, die sich ihm, sage ich mal, mehr oder weniger, man kann es wirklich so sagen, ergeben. Also es ist tatsächlich auch keine gesunde Freundschaft meiner Meinung nach, sondern es ist eine Freundschaft, die so eine Art Abhängigkeit darstellt. Weil der Raphael wirklich auch nicht gut mit den beiden umgeht. Er fängt schon als Kind an, zum Beispiel den Moritz zu beißen. Ne? Der kommt mit Bisswunden nach Hause, was die Marie, also wo wir das aus der Sicht von Marie feststellen, dass der halt so Bisswunden hat. Und die Marie ist auch diejenige, die immer mehr mitkriegt, dass das halt im wahrsten Sinne des Wortes einfach so ein kleines Scheißkind ist. Ne? Und da lernen wir dann natürlich auch die Mutter von dem Raphael kennen, aus der Sicht von Marie und wie da das Verhältnis ist. Und wir verstehen immer mehr, okay, was geht da eigentlich ab? Am Anfang verstehen wir es nicht, aber wir kriegen immer mehr mit, wie viele toxische Verhaltensweisen innerhalb des Elternhauses von Raphael herrschen, wie aber auch im Elternhaus von Moritz ein Haufen wirklich, sag ich mal, ungesagter Dinge sind, Konflikte schwelen, die einfach, glaube ich, von den Kindern so extrem schwer zu tragen sind. Dann haben wir die Johanna, die ihre Eltern verloren hat und bei ihrer Tante groß wird und da auch ihren ganz eigenen Weg findet, damit umzugehen und sich dann in dieser, ja, Clique einfindet oder bei diesem Duo, sag ich mal, dann mitmacht, so dass sie dann irgendwie zu dritt sind, ein Trio sind und sich dann natürlich dann auch eine Art, ja, Liebelei zwischen allen dreien, also vor allem Dreh- und Angelpunkt ist dann die Johanna, stattfindet und diese Beziehungen werden immer wieder beleuchtet und ich bin jetzt gerade so am Überlegen, dass ich einfach nicht zu viel verrate, weil es unheimlich schwer ist jetzt zu erklären, okay, wo geht die Reise hin? Es geht, glaube ich, einfach darum zu verstehen, wie solche Beziehungen entstehen, welche Ursachen die haben, weil auch, dass der Raphael sich so verhält, wie er sich verhält, von Kindesbeinen an, das ist ja das, was man sich wirklich fragt, wieso kann ein Kind in so einem jungen Alter schon solche Verhaltensweisen zeigen und dass sich das halt wirklich bis ins Erwachsenenleben durchzieht, andere Leute zu manipulieren, die für sich einzunehmen, die dann wieder von sich wegzustoßen, allein zu lassen, ist ja nicht was, da wird man ja nicht mit geboren.
Und ja, ja.
Das ist das, was am Ende, sage ich mal, dann auch mehr oder weniger aufgeklärt wird. Oder, ne, ich sag mal nicht aufgeklärt, aber wo es Ansätze gibt, dass man diese Verhaltensweise nachvollziehen kann. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich da nicht weiß, ob ich da so zu 100% mitgehe, ob mir das reicht von der Erklärung, die ich im Buch bekommen habe. Aber das ist vielleicht auch gar nicht jetzt 100% der Kern oder das, was Mareike Fallwicke damit also aussagen wollte. Ich glaube nicht, dass es darum geht, dem Leser zu erklären, warum der da jetzt so ist, wie er ist, sondern wirklich diese Verhaltensweisen aufzuzeigen und wie die sich in den verschiedenen Persönlichkeiten der drei Charaktere widerspiegeln. Weil zum Beispiel, was bei dem Moritz auch sehr spannend ist, deswegen heißt dieses Buch, denke ich auch, Dunkelgrün, fast schwarz, der sieht Personen mit Farben, also verbindet die mit Farben. Und ich habe das schon mal gehört und dann bin ich halt auf Recherche gegangen, wie sich das nennt, wenn Menschen sowas machen, dass wenn die Personen sehen, dass die dann Farben mit denen in Verbindung bringen. Ne? Sprich zum Beispiel davon, wenn er von dem Raphael redet, dass der ein sehr dunkles Grün hat. Die Johanna hat trägt so ein Gelb mit sich, was er sehr intensiv empfindet. Und ich bin da mal so ein bisschen auf die Suche gegangen. Und das nennt sich Synästhesie, wenn Menschen sowas machen. Und bezeichnet die Kopplung zweier oder mehrerer physisch getrennter Modalitäten der Wahrnehmung. Sie kommt durch Verflechtung von Sinnesmodalitäten zustande. Dies betrifft die Verbindung Farbe und Temperatur, Ton, Musik und Räumlichkeit. Und genau, und das ist das, was halt beim Menschen auch passieren kann, wenn er, wie gesagt, andere Menschen wahrnimmt. Und Menschen, die Wahrnehmungen derart wahrnehmen oder verknüpfen, werden als Synästheten bezeichnet. Die sich damit beschäftigen, wissenschaftlich, das sind die Synästhetiker.
Ah ja, okay.
Und das ist natürlich auch was Spannendes, ne? Das habe ich mich auch gefragt, okay, warum hat sie jetzt diesen Charakterzug oder diese Eigenschaft für Moritz gewählt? Und meiner Meinung nach war das einfach deswegen, weil er schon als sehr empfindlich, sensibel auch dargestellt wird. Und weil man sich natürlich auch die Frage stellt, warum lässt er das die ganze Zeit mit sich machen? Ne? Warum lässt er den Raphael zum Beispiel immer wieder in sein Leben? Und mit dieser Frage wird er dann auch von den anderen Figuren konfrontiert. So, und das ist auch sehr spannend, weil ich glaube, hier geht es dann auch um sowas wie Empathie. Also man wird ja so mitwütend, ne, und denkt die ganze Zeit, Alter, warum machst du das mit? Warum lässt du dir das gefallen? Du bist doch schlau, du bist sympathisch, du hast doch alles, was du haben willst. Also gerade als Erwachsener, er ist ja dann nicht irgendwie verwahrlost oder so, sondern er hat ganz normalen Job, er hat eine Freundin, er erwartet mit der zusammen ein Kind. Und der Raphael steht von jetzt auf gleich wieder in der Tür und sagt, hier bin ich. Und der lässt ihn wieder bei sich schlafen, obwohl dann später rauskommt, dass die eigentlich gar nicht so positiv auseinandergegangen sind. Also eher im Gegenteil. Dieses Beziehungsgeflecht wird da sehr stark behandelt und von der Johanna könnte man jetzt auch noch einen ganzen Absatz erzählen, wie die da mit reinspielt und da nochmal so ein Kit zwischen die beiden bringt oder eigentlich kein Kit, aber so einen weiteren Einfluss einfach auch darstellt. Weil sie hat halt auch ganz massiv ihre eigenen Päckchen zu tragen und sie wird genauso auch von dem Raphael, also im wahrsten Sinne des Wortes, benutzt und lässt sich aber auch immer wieder darauf ein. Und das ist einfach diese absolute Faszination, die für die beiden von ihm ausgeht. Und was man gemeinsam mit den Figuren dann auch ergründen will, Aber natürlich auch, ja, was ist mit dem Raphael eigentlich los? Ne? Wo kommt dieses Verlangen her, diese Selbstdarstellung, dieser Narzissmus, der von ihm ausgeht? Und man ist da schon sehr gebannt und es ist im wahrsten Sinne des Wortes wirklich ein Page-Turner, weil Mareike Fallwick es einfach sehr stark hinkriegt, mit Bildern zu arbeiten, die Figuren klar zu zeichnen, eindringlich schreibt. Und das empfehle ich euch auf jeden Fall. Und ihr werdet da sehr schnell, denke ich, wenn ihr euch für zwischenmenschliche Beziehungen interessiert, auf jeden Fall einen Zugang finden. Ich glaube, um euch da wirklich mal so einen kleinen Einblick zu geben, habe ich euch eine Textstelle aus der Mitte des Buches rausgesucht, um da so ein bisschen darzustellen, wie da die Beziehung zwischen den dreien ist, also wie die auch miteinander reden. Und genau, wir befinden uns im Jahr 2000, das heißt, die sind so jugendlich gerade, ne? Und haben sich in der Sporthalle einschließen lassen. Das war auch wieder so eine Idee von dem Raphael, dass die da eine Nacht in einer Sporthalle bleiben und das fanden die alle ganz cool. Und jetzt sitzen die da nachts in der Sporthalle und spielen natürlich Flaschendrehen, was man so macht. Da eskaliert es schon so ein bisschen, wo es dann um dieses bekannte Wahrheit oder Pflicht geht. Genau, und da sind wir jetzt an der Stelle. Warte, warte, sagte er und fuchtelte mit den Händen. Ich muss nachdenken. Also wartete sie. Und Motz hoffte, dass Raff nach etwas Pikanten fragen würde. Etwas über Sex, ihre Vorlieben oder ihre Erfahrungen. Was war dein allererster Gedanke, als du erfahren hast, dass deine Eltern tot sind? Raff fragte es mit heiterem Ernst, als wisse er nicht um die Wucht der Worte, aber in seinen Augen stand etwas anderes. Schalk, Angriffslust, Provokation. Joe atmete scharf ein, schaute in die Ferne. Ihre Schultern sanken zusammen. Motz griff nach ihrer Hand. Die Heidelbeeren, sagte sie leise. Ich habe an die Heidelbeeren gedacht. Die Mama und ich hatten die am Tag vorher gepflückt und wir wollten Dachi damit machen. Ich habe sie vor meinem inneren Auge gesehen, wie sie in der Küche stehen, und habe mir gedacht, was soll ich jetzt damit tun? Es ist mir absurd vorgekommen, dass wir den Plan nicht mehr in die Tat umsetzen würden. Das konnte ich nicht glauben. Sie lachte heiser. Die scheiß Heidelbeeren. Sie zog ihre Hand weg, rückte von Motz ab. Keiner sagte etwas. Joe räusperte sich, drückte die Schultern wieder hoch, nahm die Flasche an sich. Harter Tobak ist da schon Programm und da sind die, wie gesagt, jugendlich. Und was mir jetzt beim Lesen auch nochmal aufgefallen ist, also es wird viel mit österreichischem Griffen gearbeitet.
Ja.
Dachi zum Beispiel, also ich musste ein paar Sachen musste ich nachgucken, die wusste ich tatsächlich einfach nicht. Und da kommt dann so dieser österreichische charmante Slang auch manchmal so ein bisschen durch, wo man sich dann wieder erinnert, ja, wo wir eigentlich sind. Also genau, da habe ich mich noch gar nicht zu geäußert. Wir sind in einem kleinen Dorf in der Nähe von Salzburg, wo die drei sich wieder treffen dann auch. Und teilweise waren die dann auch viel unterwegs. Also es gibt schon auch Ortwechsel, aber hauptsächlich spielt es in, wie gesagt, Österreich, in einem kleinen Ort. Das sind so die Stellen, wo man dann doch einfach mal schluckt und denkt, wow, krass, krasser Tobak. Ich habe mir die Stelle rausgesucht, weil die sehr deutlich macht, wie da diese Konstellation ist. Also sie hätte ja auch einfach sagen können, nee, auf so eine Frage gehe ich nicht ein und da habe ich keinen Bock drauf. Aber klar, im jugendlichen Alter, da will man sich natürlich nicht die Blöße geben und kneifen. Und das ist aber so diese Art, die er da auch im Erwachsenenalter an den Tag legt. Also er konfrontiert die Leute, die haben dann kurz diese Schockstarre und er kriegt das dann aber trotzdem über seine Argumentation immer hin, zu sagen, ja, ich wusste ja, du kannst das nicht und ich weiß ja, dass ich da nicht auf dich bauen kann und dass du da schwach bist. Und dann sind die natürlich motiviert, da doch drauf einzugehen, wie das zum Beispiel auch ist, dass er sich bei dem Moritz da einquartiert und es dann schon so weit kommt, dass die Freundin dann schon auszieht, weil die das nicht mehr ertragen kann und ihn davor ein Ultimatum stellt. Und genau das erlebt man dann, dass es da dann doch eine Art Wandel gibt und dass es dann doch, sage ich mal, zu einer Eskalation kommt und Sachen ans Licht kommen, die dann einfach geschwelt haben und sich also so ein bisschen auflösen, aber so ganz dann doch nicht, weil sich zum Beispiel bestimmte Konflikte einfach über die Generationen hinwegtragen, weil man auch einfach auch merkt, wie viel Einfluss die Eltern jeweils natürlich auf die Kinder auch haben und man schon das Gefühl hat, dass einfach ja Probleme einfach über oder Trauma, sage ich halt auch mal, über die Generationen einfach mitgetragen werden und sich das auch einfach über das Verhalten dieser drei Menschen äußert.
Würdest du denn sagen, das ist ein Coming-of-Age-Roman?
Teilweise. Teilweise. Also ich würde wirklich sagen, es geht prinzipiell um Zwischenmenschlichkeit, um Beziehungen einfach untereinander. Ich habe jetzt nur die Beziehung zu den dreien, aber wir haben ja, wie gesagt, auch noch Moritz' Mutter, die natürlich ihre ganz eigenen Kämpfe auch hat. Und über sie lernen wir natürlich, warum Moritz so ist, wie er ist. Aber da haben wir auch nochmal ganz krasse Geschichten, die da im Hintergrund mitschwelen. Und man merkt einfach, dass sich das alles einfach überträgt. So.
Ja.
Und daher, klar, wenn die in ihrem Jugendalter sind, auf jeden Fall Coming of Age auch. Da haben wir die Elemente auf jeden Fall mit drin. Aber insgesamt sind die 500 Seiten für mich eigentlich wirklich eher so eine Analyse von Zwischenmenschlichkeit, von Beziehungen zwischen den dreien, aber auch in Nebenhandlungen zwischen der Mutter und den Menschen, mit denen sie zu tun hat, die sie umgeben, mit denen sie auch engere Beziehungen pflegt. Genau, die da halt mitbeleuchtet werden, um das einfach zu erklären.
Ja, klingt total spannend. Super. Freue ich mich ja, dass wir da nochmal tauschen, weil das möchte ich jetzt auf jeden Fall auch lesen. Ganz schön krasser Tobak oder harter Tobak, wie du vorhin schon gesagt hast, für ein Debüt, ne? Beziehungsweise für einen zweiten Roman. Das klingt auf jeden Fall sehr gehaltvoll und auch sehr umfangreich. Die beiden Bücher, die ich gelesen habe, die haben auch einige Seiten, aber sind beide unter 400 Seiten tatsächlich. Aber dennoch auch sehr gehaltvoll und ja, aber beide auch so, dass man sie kaum aus der Hand legen konnte, wenn man einmal angefangen hat und auf den ersten Seiten so ein bisschen reingefunden hat, auch in die Erzählweise, in die Story. Dann kann man sie tatsächlich kaum mehr aus der Hand legen. Ich lege einfach mal los mit den beiden, die ich gelesen habe. Wir gehen mal chronologisch weiter. Dunkelgrün, fast schwarz war 2018. Ich habe Die Wut, die bleibt gelesen. 2022 kam das Buch raus. War jetzt das zweite Buch, was ich von ihr gelesen habe. Also ich habe damit nicht gestartet. Aber mir wurde danach so viel darüber erzählt auch, dass ich gedacht habe, Mensch, ich habe jetzt ein bisschen Zeit bis zur nächsten Aufnahme. Ich lese das auch noch als zweites Buch. Und ja, worum geht's hier? Ich muss tatsächlich, bevor ich einsteige, drüber zu reden, worum es in dem Buch geht, eine Triggerwarnung Suizid aussprechen. Denn das Buch geht gleich sehr krass und sehr drastisch los. Wir haben die Szene am Abendbrottisch. Vater, Mutter und drei Kinder. Zwei kleine und eine Teenager-Tochter, Lola, sitzen am Abendbrottisch. Der Vater sagt die Worte, ist denn kein Salz da? Die Mutter steht auf, geht auf den Balkon und springt. So beginnt dieses Buch. Und ich wusste es tatsächlich, ja, es ist krass, ne? So fängt das Ganze an. Und ich wusste es tatsächlich vorher schon. Ich habe auch überlegt, ob ich das jetzt hier anspreche oder ob es zu viel Spoiler ist. Aber es ist einfach auf der ersten Seite, wo das passiert. Und auch in der Presse und so wurde bei Besprechung des Buches oft ja auch schon gesagt, dass das Buch so beginnt, die Handlung so beginnt. Und wir haben hier die Zeit, in der das Buch spielt, ist kurz nach Corona. Das heißt, alle erinnern sich noch an Pandemie und entsprechende Kontaktbeschränkungsmaßnahmen und das Eingeschlossensein zu Hause. Es wird auch thematisiert noch im Buch und spielt auch in Österreich, wie das Buch, was du gelesen hast, und beschäftigt sich im Prinzip mit dem Danach des Suizids. Also wir haben hier den Fokus auf dem Leben der drei Frauen. Einmal Helene, die Mutter, die gesprungen ist, die aber dann in den Gedanken der Personen wieder auftaucht oder auch ja als eine Art Geist sich immer mal wieder sehen lässt, und auch ihr Leben wird näher beleuchtet. Und aber auch die beiden, die ja physisch zurückgeblieben sind. Das ist einmal die Teenager-Tochter Lola. Da ist Thema, wie geht sie mit der Trauer um? Wie geht es danach für sie weiter? Das ist ein krasser Cut. Also im Buch bezeichnet sie diesen Suizid vom Balkon immer als The End. Das ist so, benennt sie diesen Vorfall, The End. Wie in einem Film, bevor der Abspann kommt, ne? Also wie geht sie mit der Trauer um? Das ist Thema. Sie sorgt hauptsächlich erstmal völlig selbstverständlich für ihre zwei kleinen Brüder. Die sind wirklich noch sehr klein. Der eine ist noch nicht mal in der Kita und der andere ist so im Kita-Alter. Lucius und Maxi. Und sie übernimmt dann sofort diese Mutterrolle ohne Frage und kümmert sich um die beiden. Johannes, der Vater der beiden, ja, ist auf Arbeit, ist verschwunden und jemand muss sich ja um die beiden Kleinen kümmern. Das übernimmt Lola und kann dadurch eben selber kaum verarbeiten oder weiß nicht, wie sie damit umgehen soll, ne? Mit der neuen Situation, kann die Trauer nicht verarbeiten, kann diesen Schock, das Erlebte nicht verarbeiten und entscheidet sich aber nach einer Weile dazu, sich auf ihre Wut zu konzentrieren. Also die Wut, die bleibt, ist der Titel des Buches und das ist im Prinzip der Hauptbestandteil der Transformation von Lola, dass sie es schafft, diese Wut in Stärke und in Energie umzuwandeln. Und genau, dabei möchte ich es jetzt, glaube ich, erstmal belassen, weil ich sonst auch zu viel verrate. Aber wir folgen hier einerseits Lola und ihren Freundinnen Sunny, Alva und Fam, die sich hier gleichermaßen unterstützen. Also hier eine ganz große solidarische Freundinnengruppe. Hier haben wir wieder das Thema Frauensolidarität, Zusammenhalt, Freundschaft. Und die zweite Person, die hier in den Fokus rückt, ist die Freundin Sarah, die zurückbleibt. Also Sarah und Helene waren seit Kindertagen befreundet, kennen sich sehr gut, sind zusammen aufgewachsen. Und ja, Sarah und Helene haben auch zusammen gewohnt, als Lola auf die Welt gekommen ist. Der Vater von Lola ist ja nicht mehr in ihrem Leben, mehr oder weniger, also kaum noch in ihrem Leben. Und genau, die beiden haben zusammen gewohnt und Sarah hat sich auch als Baby um Lola noch mit gekümmert und so. Also es ist hier eine sehr enge Beziehung, Freundinnenbeziehung auch gewesen zwischen Sarah und Helene, die dann einfach nicht mehr da ist. Und ja, die Wut ist auch hier so zu verstehen, dass die Wut von den beiden gefühlt wird. Wie konnte es dazu kommen? Wie konnte es dazu kommen, dass Helene auf diesen Balkon geht und springt? Das ist die große Wut, die sich dann in den beiden ja, im Laufe des Romans aufbaut und auch so ein bisschen anders äußert. Die beiden gehen anders damit um. Es sind auch unterschiedliche Generationen. Lola, Gen Z, Sarah, Helenes Generation, also eine Generation drüber. Wie gehen die mit Frauenrollen um, mit Frauenthemen, mit Diskriminierung, mit Genderungleichheit? Das sind nochmal zwei ganz unterschiedliche Themen. Und Lola und Sarah prallen hier auch ganz oft aufeinander. Aber wie reagiert Sarah in der Situation? Sie merkt, Lola kann sich als Teenagerin 14, 15 nicht um die Familie kümmern, das soll sie ja auch gar nicht, und zieht dort zur Familie ins Haus, kümmert sich dann um den Haushalt, um die Kinder, also die ganz alltäglichen Sachen, die hier wirklich auch nochmal dezidiert im Detail dargestellt werden. Und Sarah ist eben keine Mutter, also sie ist von heute auf morgen zack in dieser Rolle und versucht dort zu helfen, so gut sie kann und versucht auch nicht ihre Freundin Helene zu ersetzen, aber irgendwer muss die nötigen Dinge in diesem Haushalt dort tun, um einfach alles am Laufen zu halten und den Kindern Essen zu machen. Ne? Das ist ja dann ganz banal. Was hat Helene gemacht? Was gibt's jetzt nicht mehr so? Ne? Und das ist total spannend. Also welche Dynamiken entwickeln sich hier? Lola und Sarah sind tatsächlich sich am Anfang ja nicht so wohlgesonnen. Also es ist ein bisschen schwierig. Sarah versucht an Lola ranzukommen. Lola macht dicht. Kann mit ihrer Trauer ja nicht so richtig nach außen gehen, schottet sich eher dann ab, wie man das vielleicht manchmal auch so kennt im Teenageralter. Und genau, so entwickelt sich das dann alles. Und das ist wirklich sehr, sehr spannend. Es ist sehr gut erzählt. Wir haben auch hier so ein bisschen Humor und man taucht auch wirklich total in die Welt ein von Lola, in dieser Teenagerwelt der Heutezeit. Also hat man ja auch nicht unbedingt so einen Bezug zu Teenagerinnen heute. Wie ticken die? Was sind Themen für die? Wie gehen die aktuell mit Frauenbildern und Frauenrollen um? Wie kämpfen die dagegen? Wie setzen die sich feministisch ein im Alltag ganz konkret? Und das ist hier was, was durch die Lola richtig cool rauskommt und einen auch wirklich in so eine Welt zieht, die sehr authentisch ist, sehr im Jetzt und Hier ist. Und das fand ich auch mega spannend. Und ja, Sarah ist eine Krimi-Autorin, eine Bestseller-Autorin, die mit einem jüngeren Freund zusammenwohnt. Der hat sich so ein bisschen bei ihr eingenistet in ihrer schönen Villa, die sie sich erarbeitet hat mit ihren Krimis. Das ist auf jeden Fall auch nochmal ein Thema. Also Johannes, der Vater der Familie, der Vater der beiden kleinen Geschwister von Lola und Leon, der Partner von Sarah, ihr Beziehungspartner. Das sind so die beiden männlichen Rollen, die näher beleuchtet werden und ja, die jetzt sich nicht so wahnsinnig gut verhalten und die auch eben dazu beitragen, wie sich die beiden Charaktere hier, Lola und Sarah, entwickeln und wie sie eben interagieren. Also ganz, ganz spannend hier an der Stelle auch. Die beiden Generationen, wie unterschiedlich gehen sie mit diesem Thema eben auch um. Und um nochmal zu zeigen, wie Sarah dann in so eine Art Mutterrolle rutscht oder dass sie einfach immer mehr mit Lola so auf einen Nenner kommt, dass die beiden sich einfach immer mehr verstehen, was ist beiden wichtig, wie ticken die beiden und dass, ja, dass es total wichtig ist, solidarisch zusammenzuhalten. Das wird hier in einer Szene ganz gut gezeigt, die würde ich jetzt gerne nochmal vorlesen. Da geht's drum, dass Lola und Sarah zusammen im Direktorenzimmer sitzen von Lolas Schule. Was ist passiert? Lola und ihre Freundin Sunny haben sich ein bisschen daneben benommen im Sportunterricht, indem sie eben nicht über die bescheuerten Kästen gehüpft sind im Boxsprung. Man erinnert sich, ne, furchtbare Übung. Die beiden sind einfach mit voller Wucht dagegen gerannt und haben gelacht und haben das nicht mal versucht, da drüber zu springen, so. Und das hat die Lehrerin als Affront aufgefasst und daraufhin entsteht dann ein Streit und dann wird Lola ins Direktorenzimmer gerufen und ja, Johannes, der Stiefvater sozusagen, ist nicht verfügbar, arbeitet natürlich, wer muss antanzen? Sarah. Und dann sitzen die beiden mit der Sportlehrerin zusammen jetzt im Direktorenzimmer und da entspinnt sich folgendes Gespräch, aus dem ich jetzt eine Textpassage vorlesen möchte. Auf welche Seite soll Sarah sich jetzt stellen? Auf die der Erwachsenen, aus Prinzip, wie ihre Eltern das gemacht haben, zur Aufrechterhaltung der Autorität und weil man der Meinung war, das schadet euch schon nicht? Oder auf die von Lola, ohne zu wissen, was genau geschehen ist, aber im Vertrauen darauf, dass Lola im Recht war? Und selbst wenn nicht, dann aus blinder Solidarität zu ihr? Sarah fragt sich, was Helene tun würde. Außerdem denkt Frau Steiger über rechtliche Schritte nach, fährt der Direktor fort. Im Falle einer Anzeige müsste man die Angelegenheit freilich genauer untersuchen. Alle Mädchen der Klasse sind Zeugen und können Zeuginnen, platzt es aus Sarah. Lola dreht sich zu ihr um. Sarah fängt ihren Blick auf. Plötzlich verschiebt sich etwas, denn es liegt eine Komplizenschaft in diesem Blick, ein Anerkennen, eine Zusammengehörigkeit, die Sarah in diesem Kontext, einem Schulgebäude, einem Direktorenzimmer, zuletzt mit Helene erlebt hat. Und sie merkt in diesem Augenblick, so viele Jahre später, wie sehr sie damals jemand Erwachsenen gebraucht hätte, der sich neben sie stellt, vor sie stellt, für sie einsetzt. Jemanden, der ihre Hand nimmt, Position bezieht, dagegen hält. Was auch immer Lola angestellt hat, sie kann nicht zulassen, dass sie vorschnell abgekanzelt und verurteilt wird. Ja, und das fand ich eben so einen schönen Moment, weil da haben wir jetzt in diesem einen Wort, dass der Direktor sagt, die Zeugen der Mädchensportklasse und Sarah fällt ihm ins Wort und sagt Zeugin. Damit hat sie Lola und zeigt Lola, dass ihr ja Gleichberechtigungsthema, feministische Themen eben doch wichtig sind und sie nicht aus dieser, ja, ich bin die Mutter, ich kümmere mich freiwillig immer um alles und lass mich ausnutzen, Generation kommt. Und ab da entwickelt sich eben die Beziehung von Lola und Sarah auch weiter und beide lernen voneinander. Ich glaube, so kann man das sagen. Und das ist total spannend und schön zu sehen, wie sich eben die Beziehung der beiden auch weiterentwickelt. Das ist ganz spannend gewesen für mich auch zu lesen. Ansonsten würde ich gar nicht mehr so viel zum Buch erzählen wollen, zur Handlung. Liest es auf jeden Fall selber. Die Wut, die bleibt, ist der Titel. Und ich muss sagen, ich habe das auch in meinem Freundeskreis jetzt so ein bisschen erzählt, dass ich das Buch jetzt gelesen habe. Und ich habe einen Mann getroffen, der gesagt hat, ja, ich habe das auch gelesen, als es rauskam und hat mich total gefreut. Dann haben wir uns direkt drüber unterhalten. Und einen anderen Mann, der gesagt hat, ah ja, das lese ich auch gerade. Und das fand ich richtig, richtig gut, weil, also Mareike Fallwickels Bücher haben immer sofort diesen Stempel, feministisch und so weiter. Und das ist ja leider Gottes doch noch was, was viele irgendwie denken lässt. Gut, das lesen jetzt halt Frauen, ne? Aber darum geht's eben überhaupt nicht. Es geht drum, dass alle was daraus lernen können, wie man ein Miteinander eben besser gestaltet, ne? Und deshalb hat mich das total gefreut, auch einfach mit den zwei Männern in meinem Freundesumfeld über das Buch mal zu reden. Und es geht eben um ganz viele Themen, die beide Geschlechter angehen. Und das ist eben auch wichtig, eine andere Perspektive mal kennenzulernen als Mann, eben mal eine Frauenperspektive. Und da sind, finde ich, Mareike Fallwickels Bücher dafür total gut geeignet.
Es geht einfach, so wie du es jetzt auch beschrieben hast, um Zwischenmenschlichkeit, um Beziehungen, unabhängig vom Geschlecht auch, ne? Bei dir stehen jetzt eher die Frauen im Fokus, aber bei mir war ja, wie gesagt, da waren es ja eigentlich zwei Männer und die Frau war so das Glied noch mit dazwischen. Da bin ich komplett auf deiner Seite, weil das hat mit Geschlechtlichkeit eigentlich überhaupt nichts zu tun, sondern einfach mit ganz grundsätzlichen Normen und Werten, die hier thematisiert werden, von denen die diversen Charaktere, die sie ja auch einbringt, ausgehen. Aber was mir eben auch aufgefallen ist, als ich dir zugehört habe, ist ja auch, dass sie ja wirklich das so hinkriegt, dass wirklich am Anfang halt so eine ganz krasse Situation, also bei dem Buch, was ich gelesen habe, war das nicht ganz am Anfang, aber doch relativ früh, dass ja so eine ganz krasse Szene aufgemacht wird, wo du dann natürlich direkt dabei bist zu überlegen, okay, wie kann das jetzt sein? Ja. Und dass sie das bei dir direkt auf der ersten Seite gemacht hat, ist echt ein heftiger Move. Und dass das aus so einer alltäglichen Situation heraus passiert, ich glaube, das ist das, was so schockierend ist. Ne? Es wird ja, die Szene wird nicht aufgebaut, sondern eigentlich passiert was total Alltägliches und dann
ja.
ist einfach dieser Moment da, der alles ändert. Ja, weil das ist sowas, was mich halt extrem schockiert. Wenn das aus so einer Alltäglichkeit, wenn du jetzt erzählt hättest, die hat Probleme gehabt oder das sich irgendwie aufgebaut hätte, ne? Und dann man schon weiß, okay, da passiert irgendwas oder vielleicht geht's Richtung ja, selbstverletzendes Verhalten oder was auch immer. Aber wenn du sagst, okay, die haben da gesessen und sie soll einfach nur Salz holen und macht aber stattdessen das, dann birgt das so was ganz Bedrückendes, was sich dann, denke ich mal, also das würde mich jetzt zum Beispiel auch interessieren, wie das dann für dich war, wenn du da gleich am Anfang mit konfrontiert worden bist, dann liest man ja erstmal mit einem bestimmten Gefühl weiter. Also wie war das dann für dich? Hattest du auch erstmal das Gefühl, du musst das jetzt weglegen? Oder war das für dich so, dass du gesagt hast, nee, ich muss das jetzt unbedingt ganz schnell lesen, um da irgendwie eine Antwort zu erhalten? Oder wie war das für dich?
Also die Ausgangssituation war, dass ich wusste, dass das Buch so anfängt. Das hat viel ausgemacht dann. Ne? Aber es hat mich trotzdem total gekriegt in dem Moment, auf jeden Fall. Aber ich habe dann auch eher gedacht, oh Gott, und jetzt? Was ist jetzt, ne? Die Familie sitzt ja am Tisch und jetzt so, ne? Also ganz, ganz krasse Situation, Alltagssituation. Und dann kommt dieses Unsagbare, dieses unfassbar Schreckliche in diesen Alltag so. Und sie schafft das durch ihre Erzählweise aber auch, dass man da nicht zu sehr versinkt in diesem Schrecklichen, sondern dass es eher so eine Art Handlungsebene. Okay, wie geht's jetzt weiter? Und dann geht's auch wirklich in der Handlung direkt weiter. Wie gehen die Personen damit um? Wie geht deren Leben weiter? So. Und das ist sehr konkret, was einen dann auch so ein bisschen über die Schrecklichkeit beim Lesen hinweg hilft. So habe ich das irgendwie empfunden, ja.
Ah, spannend. Spannend.
Und man erfährt dann erst so nach und nach mehr über die Person Helene, eben aus den Erinnerungen auch von ihrer Freundin Sarah und wie Lola sie als Mutter wahrgenommen hat. Und genau, durch diese Wut, die eben bei beiden bleibt, als sie sich fragen, wie kam es dazu, wie konnte es dazu kommen, dass Helene das als einzigen Ausweg, als einzige Möglichkeit sieht. Genau.
Wahnsinn, ja.
Dazu noch was Krasses, inwiefern das Buch auch wirklich Wellen geschlagen hat. Also es ist wirklich ein Buch, da bleibt vieles zurück, auch viele Themen, über die man wirklich selber auch einfach nachdenkt. Ich würde behaupten, es ist bei jedem so, der dieses Buch liest. Ich habe hier dazu gefunden, halte ich fest, als Reaktion auf das Buch. Am 9. November 2024 gab Michael Lindner, Landesparteivorsitzender der SPÖ Oberösterreich, seinen Rückzug aus der Politik bekannt. Das Buch von Mareike Fallwickel, Die Wut, die bleibt, habe einen Nachdenkprozess bei ihm in Gang gesetzt, der letztendlich zu dem Schritt geführt habe. So gibt er es dem Standard, einer österreichischen Zeitung, zu verstehen. Also so steht das im Standard und ich habe dann wirklich diesen Artikel auch mal näher gelesen. Und bei ihm war es so, dass er diesen Rücktritt aus der Politik beschlossen hat, um sich mehr um seine Kinder zu kümmern, weil ihm wohl durch die Lektüre einfach nochmal klar geworden ist, diese Zeit, die Kinder werden groß, die Kinder müssen versorgt werden, man will natürlich auch miterleben, wie die groß werden, die kommt eben nicht mehr zurück. Und das hat vermutlich auch einfach seine Frau zu der Zeit gemacht, die Care-Arbeit. Und er war natürlich viel unterwegs und hatte viel zu tun als Politiker. So kann man sich das wahrscheinlich vorstellen. Und dieses Buch hat, also laut ihm, laut seiner Aussage dazu geführt, dass er sagt, wow, es hat ihm die Augen so sehr geöffnet, dass er seine Karriere erstmal an den Nagel hängt und sich um seine Kinder kümmert, was ich ganz schön cool und eindrucksvoll fand.
Wahnsinn.
Okay, wir haben heute wieder viel zu quatschen. Ich glaube, es wird jetzt eher so eine Kurzfassung, noch auf das letzte Buch eingehen, was ich gelesen habe von Mareike Fallwickel mit dem Titel Und alle so still. Finde ich auch ein super Titel. Man fragt sich, okay, wer ist still, warum, was passiert? Also zieht einen schon voll rein, fand ich richtig cool. Das wollte ich unbedingt lesen und da wusste ich vorher noch gar nicht, worum es geht. Und es geht um mehrere Figuren, aus deren Ich-Perspektive erzählt wird. Also es wechselt hier so ein bisschen erzählerisch. Und zwar ist hier Elin am Start. Sie ist eine Hauptfigur. Sie ist eine Influencerin, die in einem teuren Hotel in Österreich wohnt mit ihrer Mutter. Die Mutter ist Hotelbesitzerin und Elin verdient ihr Geld damit, dass sie Mode, Taschen, sowas eben, Accessoires auf Instagram in den sozialen Medien präsentiert und dafür bezahlt wird. Also auch sehr zeitgemäß dieses Phänomen Instagram und Social Media, was hier auch kritisch beleuchtet wird durch Elin, durch die Figur der Elin. Dann gibt es Ruth, eine Pflegekraft, die im Krankenhaus arbeitet. Nuri, einen Schulabbrecher mit Migrationshintergrund, der sich von Job zu Job hangelt. Also man kriegt hier Einblicke in sein Leben als Lieferant, als Essensausfahrer. Ich nenne jetzt hier keine Marken, aber wir kennen das alle. Man kriegt wirklich realistische Einblicke, die recherchiert worden sind, die ganz schrecklich sind, die hier Abgründe auftun für diesen furchtbaren Job. Dann arbeitet er auch, da gibt's dann Berührungspunkte mit Ruth als so Aushilfebettenfahrer im Krankenhaus, in dem Ruth auch arbeitet und hat auch diverse andere Jobs, einfach um irgendwie über die Runden zu kommen. Genau, das sind eigentlich die drei Hauptfiguren, aus deren Sicht erzählt wird. Und ja, was passiert? Es geht um einen ultimativen Streik, eine Geste der Erschöpfung statt politischen Forderungen. Das wird über das Buch gesagt, darum geht's in der Handlung. Was passiert ganz konkret? Es gibt einen Tag im Juni, in dem sich mehrere Frauen vor einem Krankenhaus einfach auf die Straße legen und nicht mehr arbeiten. Wird natürlich dann nach und nach medial drüber berichtet. Das Ganze wird groß aufgezogen, weil niemand weiß, was los ist. Niemand sagt was, niemand schreit, niemand fordert irgendwas. Die legen sich einfach nur hin, um auszudrücken, sie machen das nicht mehr mit, sie können nicht mehr, sie sind erschöpft. Das sind ganz unterschiedliche Frauen. Das sind Tätige im Krankenhaus, aber eben auch Frauen ganz unterschiedlicher Herkunft und mit ganz unterschiedlichen Beweggründen, die sagen wollen, wir können nicht mehr. Wir können nicht mehr unsere Rolle spielen, die von uns erwartet wird. Und das war mega spannend zu sehen, was passiert. Also wie entwickelt sich die Gesellschaft danach? Richtig krass geschildert wird, wie geht's in dem Krankenhaus weiter? Es fehlen Schwestern, es fehlen Pflegekräfte. Was passiert? Leute sterben im Krankenhaus, Leute können nicht mehr versorgt werden. Alles bricht zusammen, also auch in Kitas zum Beispiel, wo vorrangig Erzieherinnen arbeiten. In allen Bereichen, wo vorrangig Frauen arbeiten, auch in der Care-Arbeit zu Hause, wird gestreikt. Und das hat einfach so krasse Auswirkungen, die man sich, ja, wenn man das Ganze sich nicht durchdenkt, vorher natürlich nicht ausdenken konnte. Und daraus folgen dann neue Konsequenzen und neue Konsequenzen. Und das ist einfach richtig krass. Also hier haben wir ein bisschen so ein fantastisches, dystopisches Element, was auch dazu kommt. Also hier haben wir nicht mehr so Alltagsschilderungen oder Alltagsszenarien wie in Die Wut, die bleibt, sondern wir haben hier schon auch einen dystopischen Ausblick. Was wäre, wenn? Wird hier eben viel behandelt im Buch. Und das ist super spannend und super eindringlich und ganz, ganz krass geschildert. Und natürlich sind auch Themen Solidarität unter Frauen, die schließen sich dann zusammen. Die erobern sich dann Wohnraum, die erobern sich dann Turnhallen, große Hallen, wohnen zusammen, versorgen sich selber und streiken einfach, gehen nicht mehr ihrer Arbeit nach. Und ja, man kriegt dann eben auch nach und nach mehr über die einzelnen Figuren mit. Was haben die für einen Hintergrund, für eine Familie? Was haben die schon für Schicksale erlebt? Wie sind die so geworden, wie die sind? Und es ist einfach mega, mega spannend. Und es passieren auch, es passieren sehr, sehr, sehr viele Dinge im Buch, die ich jetzt nicht vorwegnehmen will. Häusliche Gewalt ist auch ein Thema. Genau, ansonsten habe ich jetzt hier eigentlich alles schon genannt. Was total spannend ist, ist, dass die Inspiration für das Buch, das wusste ich zum Beispiel auch gar nicht, auf ein reales Ereignis zurückzuführen ist. Und zwar im Oktober 1975 legten 90% der Frauen in Island ihre Arbeit nieder. Aus Protest für Ungleichheiten. Ich hatte das am Rande schon mal irgendwie mitbekommen, aber im Zuge dessen, da das auch im Vorwort hier erwähnt ist, in dem Buch, habe ich mich damit nochmal tiefer beschäftigt und das ist wirklich wahnsinnig beeindruckend, was damals gelaufen ist wirklich in Island und was die Frauen wirklich damit erreicht haben mit dieser Aktion. Und ja, Mareike Fallwickel hat das hier so ein bisschen literarisch ausgearbeitet und auf den deutschsprachigen Raum bezogen, um mal zu gucken, okay, was würde denn hier so passieren? Wie könnte es dann weitergehen, wenn einfach ein Großteil der Frauen sagt, nee, wir machen hier nicht mehr mit. Und das fand ich richtig spannend. Eben auch da, dass ein stiller Protest ist, ne? Kein gewaltvoller Protest, kein lauter Protest. Und ja, das waren verschiedene Dinge, die ich total spannend fand. Ansonsten literarisch auch außergewöhnlich und auffällig. Hier im Vergleich auch zu Wut, die bleibt, hat sie ein paar stilistische Erzählkniffe, die jetzt hier neu waren im Buch. Sie erzählt nicht nur aus den einzelnen Figuren, aus deren Perspektive, sondern sie hat auch so kleine Einschübe, wo Dinge erzählen oder Sachen. Also es gibt hier auch Erzählpassagen aus der Sicht der Pistole zum Beispiel oder aus der Sicht der Gebärmutter. Das ist dann überschrieben mit die Gebärmutter und dann ist das so, als würde die Gebärmutter erzählen. Ich bin so und so, ich komme da und da in der Geschichte vor. Also es ist so ein bisschen so Infos auch eingestreut. Das ist total spannend. Es gibt dann auch Erzählpassagen aus der Sicht der Berichterstattung, also die Berichterstattung. Und dann wird das alles so ein bisschen erzählt. Das erinnert auch so ein bisschen an Theater an der Stelle. Und so wird man auch ins Buch geworfen. Und da möchte ich jetzt meine Ausführung über Und alle so still damit auch beenden. Und zwar damit, wie das Buch anfängt. Da schließt sich dann so ein bisschen der Kreis. Das Buch fängt an mit einer kurzen Beschreibung aus Sicht der Pistole. Überschrieben mit die Pistole. Ich liege im Schlafzimmer in der Kommode, zwischen den Socken. Ich bin glatt und mittelklein und kalt. Ist so bei Gegenständen, die töten. Und ich finde, es wird mal wieder Zeit. Und dann geht's noch eine Weile so weiter, aber wir starten hier also auch wieder hochbrisant mit einem kleinen prophetischen Ausblick. Was könnte noch kommen? Wie geht's weiter? Und auch die Pistole meldet sich im Laufe der Geschichte immer wieder mal zu Wort. Und das fand ich ja auch ganz spannend, mal einfach so Passagen einzustreuen aus der Sicht von Dingen, Organen oder ja, das war irgendwie auch ein cooler Kniff, der einem dann so nebenbei nochmal so ein paar Infos auch zu verschiedenen geschichtlichen oder medizinischen Hintergründen gibt tatsächlich. Also hier werden viele Themen aufgemacht. Es liest sich super spannend. Wir haben fantastisch dystopische Elemente, aber auch Realitätsbezug ganz stark und aktuellen Heutebezug. Also von daher lest das Buch auch eine klare Empfehlung von mir. Und damit schließe ich meine Ausführung und bin total gespannt, wie dein Teaser aussieht, mit wem wir uns in der nächsten Folge beschäftigen werden.
Sarah, vielen, vielen Dank für diese Ausführung zu Mareike Feiweg. Ich bin jetzt noch ein bisschen mehr gehypt, als es am Anfang sowieso schon war. Einfach durch die zwei Romane, die du jetzt noch vorgestellt hast, einfach ja aus Sicht von Dingen schreiben. Dieses Stilmittel, das ist ja schon so surrealistisch.
Ja, ja.
Also total spannend und genau diesen Aufstand in Island fand ich auch sehr spannend, weil die haben ja einfach wirklich gezeigt, was passiert, wenn das so ist, wenn die Arbeit niederlegen und dann ist halt einfach vorbei. Ne? Ja. Und dann hat sich ja wirklich ganz viel geändert da. Also und dann sieht man auch, dass das dann auch geht, woanders einfach dann noch diskutiert wird bis in alle Ewigkeit. Also es muss scheinbar wirklich immer erstmal was passieren, so bitter wie das ist.
Ja, ja.
Aber gut, natürlich gehe ich sehr gerne auf deine Frage ein und wir reisen wieder, natürlich reisen wir wieder und wir reisen in zwei Länder.
Oh!
Wir reisen in zwei Länder, wir reisen einmal nach Dänemark und wir reisen aber auch, genau, auf einen Kontinent, wir reisen nach Afrika.
Mhm.
Und weil da hat sich ein großer Teil des Lebens unserer nächsten Autorin abgespielt. Und ich glaube, eigentlich wollte ich noch ein Zitat vorlesen, aber ich glaube, das ist eigentlich schon ein Hinweis genug, weil alle, die die Autorin kennen, werden jetzt, glaube ich, schon wissen, über wen wir in der nächsten Folge sprechen werden.
Okay, spannend. Ich habe noch keine Ahnung aktuell.
Ja, ich freue mich sehr darüber, mit dir zu sprechen. Und genau, wir freuen uns sehr, dass ihr jetzt bei unserer ja, zweiten Frühlingsfolge hier im April wieder mit dabei wart und genau, hoffen natürlich, dass ihr jetzt auch Lust bekommen habt, euch mal ein Buch von Mareike Feiweg zu Gemüte zu führen. Wir empfehlen euch ihre Werke aufs Wärmste und verbleiben bis dahin mit den allerbesten Grüßen. Bis dahin, eure Marianne
und eure Sarah. Bis bald. Tschüss.